schwungvoll weitergehen, kann ich jetzt nicht versprechen. Ich tue mein Bestes. Genau. Ja, das Gleichnis vom Sämann. Ich glaube, es kennen wahrscheinlich alle. Denn es ist ja ein Gleichnis, was wir in 3 von 4 Evangelien finden. Also wir finden es bei Matthäus, Markus und Lukas, nur bei Johannes ist es nicht. Also schon ein ganz zentraler Text. Und ganz allgemein ist zu sagen, dass dieses Gleichnis eigentlich an einem Wendepunkt steht, an einem Wendepunkt im Dienst vom Herrn Jesus. Denn es ist der Zeitpunkt, als die religiösen Führer der Juden Jesus als Messias im Prinzip abgelehnt haben. Und wir sehen das vor allen Dingen im Matthäus-Evangelium ab so Kapitel 12. Und der Herr Jesus beschuldigt dann diese religiösen Führer und sagt im Prinzip, dass ihr, also sie haben zu ihm gesagt, du treibst ja die Dämonen mit den Obersten der Dämonen aus. Und der Jesus bezeichnet das dann als die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht zu vergeben ist und die sozusagen das ganze Volk dann auch betroffen hat. Und an dieser Stelle hat das Volk Israel die Königsherrschaft, die der Jesus dem Volk Israel angeboten hat, eigentlich abgelehnt. Und ab diesem Zeitpunkt fängt er an, eben Gleichnisse zu erzählen. Und das Gleichnis vom Sämann wiederum steht am Anfang, zu Beginn einer ganzen Reihe von Gleichnissen, die sich auf das Himmelreich beziehen. So sehen wir das zumindest vor allen Dingen im Matthäus-Evangelium. Also es ist sozusagen, setzt einen Startpunkt. Und wir haben das auch schon gehört von Martin vor 2 Wochen, dass er, ja, dass Jesus diese Gleichnisse erzählte. Damit bestätigte er eigentlich eine Offenbarung über ihn, über den Messias, eine Prophezeiung aus Jesaja. Ne? Denn das steht in Jesaja Kapitel 6, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen und sehen werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Also hier ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt. Und diese Gleichnisse, die der Jesus jetzt erzählt, haben eben alle etwas mit dem Himmelreich, mit dem Reich Gottes zu tun. Und es wird eben auch von Geheimnissen gesprochen. Auch das hat der Martin schon gesagt, wenn im Neuen Testament von Geheimnissen die Rede ist, dann sind immer Dinge gemeint, die so im Alten Testament noch nicht klar waren, noch nicht offenbart waren und die jetzt klarer werden sollen. Und das Besondere an diesem Gleichnis vom Sämann ist auch, dass es eines der wenigen Gleichnisse ist, es gibt so 2, 3, glaube ich, die da Jesus selber erklärt. Die anderen Gleichnisse, ne, da müssen wir uns selber auf den Weg machen. Hier legt der Jesus sie selber für uns aus. Und dabei ist dieses Gleichnis eine Art Schlüsselgleichnis. Denn der Jesus, also für die Himmelsreichgleichnisse vor allen Dingen, denn der Jesus sagt in Markus 4, Vers 13 über dieses Gleichnis, begreift ihr dieses Gleichnis nicht und wie wollt ihr all die anderen Gleichnisse verstehen? Das ist ganz interessant. Also dieses Gleichnis scheint eine ganz zentrale Funktion zu haben. Und ich werde das Gleichnis erstmal vorlesen und ich werde es aus dem Lukas-Evangelium vorlesen. Und wir finden das in Lukas 8. Ich habe den Text auch hier vorne dran. Lukas 8 ab Vers 4. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte, und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkamen, sprach er in einem Gleichnis. Der Sämann ging hinaus, seinen Samen zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und indem die Dornen mild aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde, und ging auf und brachte 100-fache Frucht. Als er dies sagte, rief er aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Da haben wir diesen Begriff des Geheimnisses wieder. Den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehen, nicht sehen und hören, nicht verstehen. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg sind, sind die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Also es ist eigentlich ein ganz einfaches Bild, was der Jesus hier klar macht. Und für, ich habe es auch nochmal bildlich. Also, wir haben vier Situationen, wo eben Samen ausgestreut wird und vier Möglichkeiten, was passieren kann. Erste Möglichkeit ist die, es fällt auf den Weg, aber es keimt nicht auf, sondern stattdessen kommen Vögel und picken das Ganze weg. Das zweite ist, es fällt auf felsigen Untergrund. Es keimt zwar auf, aber es hat keinen Tiefgang, keine Wurzeln. Und deswegen, wegen der mangelnden Feuchtigkeit, verdorrt das Ganze wieder ganz schnell. Und das dritte sind dann, kommt es eigentlich auf gute Erde, aber es sind auch noch Dornen da, die das Ganze ersticken, sodass zu wenig Nährstoffe da sind für die Pflanzen und sie auch wieder eingehen. Und der vierte Fall ist eben der, ja, gute Erde, es keimt auf, es bringt Frucht. Interessant ist auch noch, bei Lukas steht da hier was, die hundertfache Frucht. In Matthäus und Markus Evangelium wird es nochmal unterschieden, zwischen 160 und 30, auch ein ganz interessanter Punkt. Aber auf jeden Fall bringt es Frucht, wie viel auch immer. Und in seiner Deutung sagt der Jesus eben ganz klar, der Same, der da ausgestreut wird, das ist eigentlich das Wort Gottes. Und wenn dieses Wort Gottes auf Menschen trifft, dann sagt er, gibt es eigentlich vier Reaktionen, wie Menschen mit dem Wort Gottes umgehen, wenn sie damit konfrontiert werden. Und das Ganze ist ja eine Steigerung, das ist ganz interessant. Also von der Sache, dass gar nichts passiert, bis hin zur Frucht. Also es wird immer sozusagen ein bisschen mehr, kann man sagen. Und dass der Same mit dem Wort Gottes gleichgesetzt wird oder damit verbildlicht wird, das finden wir auch an anderen Stellen interessanterweise. Zum Beispiel bei Petrus. Das schreibt er in seinem ersten Brief. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündet worden ist. Das heißt, man kann sagen, immer wenn das Evangelium verkündet wird, dann wird Samen ausgestreut. Das, egal auf welche Art und Weise, wenn das Evangelium verkündet wird, wird Samen ausgestreut. Und Evangelium bedeutet ja frohe Botschaft. Und es geht also um die Botschaft. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Was ist eigentlich das Evangelium? Das Evangelium ist die Botschaft. Erstmal die Diagnose sozusagen. Jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder Mensch ist von Natur aus von Gott getrennt und damit verloren. Und kein Mensch kann sich selbst retten. Kein Mensch kann irgendetwas tun, um diese Trennung wieder aufzuheben. Und jetzt kommt eben die Rettung, die Lösung, die Medizin. Gott hat eine übernatürliche Rettung geschenkt, die es ermöglicht, die dadurch ermöglicht wird, dass Jesus stellvertretend für unsere Schuld, die wir, jeder Mensch hat, gestorben ist. Und durch sein Sterben und durch sein Auferstehen kann jeder Mensch gerettet werden. Und in Kurzform, diesen Vers kennt ihr alle, wo finde ich das Evangelium ganz kompakt? Dreimal dürft ihr raten. Oh, jetzt bin ich enttäuscht. Ja, natürlich. Johannes 3, Vers 16. Das ist ja der zentrale Vers, den wir alle kennen. Und er ist so bekannt, weil er eben das Evangelium so kompakt bringt. Und ich lese ihn auch nochmal vor. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Ja, das ist wie sozusagen der Samen. Das ist ein ganz kleines Wort. Das ist ein kleiner Vers in der Bibel. Aber da steckt alles drin. Ja, und wenn dieser Same, wenn dieser, sagen wir mal, Johannes 3, Vers 16 gestreut wird, dann sind alle notwendigen Informationen enthalten, damit daraus eine Pflanze entstehen kann. Ja, da ist alles drin. Wie viel Frucht auch immer dabei dann rauskommt, aber alles, das Notwendige ist vorhanden. Und der Jesus zeigt jetzt eben aus, okay, das Wort ist ausgestreut worden und jetzt hat es verschiedene Konsequenzen. Und die erste ist eben eigentlich die schlechteste Form, die es gibt, oder die schlechteste Reaktion. Es hat gar keine Konsequenz. Es bewirkt keine Veränderung. Es ist zwar etwas ausgestreut worden, aber es bewirkt nichts. Was ist der Grund dafür, dass nichts passiert? Da steht, weil der Teufel das Wort aus dem Herzen wegnimmt. Es kann gar nichts aufgehen. weil es gar nichts mehr da ist. Da wird zum Beispiel von den Vögeln gesprochen, die den Samen wegnehmen. Das sind Menschen, die hören das Evangelium, die nehmen es mit ihren Sinnen wahr, aber es bewirkt nichts in ihnen. Sie lehnen es kategorisch ab. Was könnten Gründe dafür sein? Vielleicht haben sie intellektuelle Zweifel und sagen, nee, das kann ich nicht mit meinem Verstand irgendwie nachvollziehen und deswegen lehne ich das einfach ab. Vielleicht haben sie auch eine andere Religion und sagen, nein, will ich nichts mehr zu tun haben mit diesem Christengott. Oder vielleicht lehnen sie auch ganz grundsätzliche Vorstellungen ab, dass es überhaupt irgendeinen Gott gibt. Und sagen, okay, wir sind ein zufälliges Gebilde, wir sind letztlich ein biologisch-chemischer Prozess, der da ist, der sich über Jahrmillionen entwickelt hat. Oder sie meinen einfach, es hat keine Relevanz für ihr Leben. Was auch immer die Gründe sein mögen, also es ist eine Härte da in ihnen, die es gar nicht zulässt, dass dieser Same in ihr Leben irgendwie eindringt. Und dann hat der Teufel eben leichtes Spiel, diesen Samen wegzunehmen, diesen Samen aufzupicken. Es bleibt eben an der Oberfläche, es wird nur mit den Sinnen wahrgenommen, aber es geht nicht tiefer. Und interessant ist auch, dass gesagt wird, es handelt sich um einen Weg. Ja, wenn man darüber nachdenkt, was ist ein Weg, also wo der Same zertreten wird. Wege sind ja dadurch definiert, dass das festgetretener Boden ist. Ja, da ist nichts aufgelockert, das ist ein ganz festgetretener Boden, über den man geht. Es ist alles verdichtet, aber eben dadurch hat das Evangelium keine Möglichkeit, in den Boden einzudringen. Und für mich sind das irgendwie Menschen auch, die in ihrem Denken total festgelegt sind. Die haben schon ganz klar für sich klar, wie das Leben funktioniert und was richtig und falsch ist und was es gibt und was es nicht gibt. Und so hat das Evangelium eben gar keine Chance. Die zweite Gruppe, das sind Menschen, die im Gegensatz zur ersten Gruppe, da tut sich etwas. Und zwar, da tut sich etwas sehr schnell, interessanterweise. Aber das Problem, es fehlt die Wurzel. So schnell diese Pflanze aufgeht, so schnell ist sie auch wieder weg. Interessant finde ich, habe eigentlich sonst immer gedacht, ja, das sind eigentlich auch keine geretteten Menschen. Bei Arnold Fruchtenbaum habe ich mal nachgelesen, der sagt, doch, das sind auch gerettete Menschen, aber die eben keine Frucht bringen. Trotzdem sind sie gerettet. Fand ich einen ganz interessanten Gedanken, den ich auch nachvollziehen kann. Vielleicht auch dazu, wir lesen so etwas Ähnliches bei Paulus im 1. Korintherbrief über Menschen, die zwar gerettet sind, die aber keine Frucht bringen, ja, die ihren Leben irgendwie fruchtlos bleibt. Er hat da ein anderes Bild, nicht das Bild einer Pflanze, sondern das Bild eines Baus. Und auch das möchte ich mal vorlesen. Das finden wir in 1. Korinther 3. Da schreibt Paulus, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Also ein ähnlicher Gedanke, da ist zwar was, aber irgendwo, ja, nur der Grund sozusagen. Da ist nichts Sinnvolles, nichts Bleibendes drauf gebaut worden. Was ist denn die Problematik von diesen Menschen? Im wahrsten Sinne des Wortes fehlender Tiefgang. Es ist eine Begeisterung am Anfang da, das wird auch gesagt, sie nehmen etwas auf und sagen, super. Aber sobald die Begeisterung gewichen ist, also dieses Emotionale gewichen ist, verdorren sie. In Matthäus und Markus bezeichnet ja Jesus diese Menschen als Menschen des Augenblicks. Also da ist keine Langfristigkeit irgendwie hinter. Und bei Lukas wird als Hauptgrund für das Verdorren wird die Versuchung genannt. Und bei Matthäus und Markus lesen wir interessanterweise Bedrängnis und Verfolgung als Hauptgrund dafür, dass etwas verdorrt. Und wenn man sich mal diese Begriffe anschaut, also Versuchung oder Verfolgung, so haben die ja doch so ein bisschen unterschiedlichen Schwerpunkt. Versuchung ist ja etwas, was sozusagen von innen das Leben eines Christen bedroht. Und wir lesen den Begriff Versuchung ganz häufig im Kontext von Irrlehren, interessanterweise. Also das heißt, er macht etwas den Anschein einer christlichen Lehre, aber im Kern geht es doch daran vorbei. Und das ist eine Versuchung für Christen, die da ist. Und sowohl der Herr Jesus selbst als auch die Apostel warnen vor dieser Versuchung. Immer wieder. Also in den Endzeitreden zum Beispiel sagt der Jesus, dass falsche Propheten aufstehen werden und viele verführen werden. Und er sagt sogar, dass diese Propheten Zeichen und Wunder tun werden. Also wenn man nicht genau hinguckt, dann könnte man auf die Idee kommen, ja, das sind wirklich von Gott gesandte Menschen. Aber Jesus warnt für ihn, sagt, lasst euch nicht verführen. Und Paulus sagt zu den Ältesten von Ephesus, als er sich von ihnen verabschiedet, sagt er, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, auch für uns immer wieder zu schauen, ist das, was gesagt wird, ist das richtig? Stimmt das mit dem Evangelium überein oder spielen da andere Dinge eine Rolle? Und da muss man sehr genau hinschauen, denn Verführung ist eine reelle Gefahr und wir dürfen nicht so tun, ja, dass das für uns keine Rolle spielen würde. Und Verführung hat eben auch Einfluss auf mein geistliches Wachstum. Und wir müssen uns, glaube ich, immer wieder auf das Evangelium fokussieren. Und wenn man sich mal so umschaut in der christlichen Welt, christlichen Anführungszeichen, es ist manchmal echt erschreckend, wie das Evangelium selber in Frage gestellt wird. Und das sind nicht mehr so Einzelfänomene. Ich habe den Eindruck, dass das immer mehr zunimmt. Dass eben nicht mehr das Kreuz in den Mittelpunkt getan wird, dass nicht gesagt wird, das Kreuz ist entscheidend, um gerettet zu werden, sondern dass das uminterpretiert wird und so weiter. Und das finden wir auch in evangelikalen Gemeinden zunehmend. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir aufpassen müssen. Die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Die Hauptsache ist, der Jesus ist für uns gestorben am Kreuz und er ist auferstanden. Und davon dürfen wir nicht abrücken. Und dann gibt es eben die andere Seite, und das ist Bedrängnis und Verfolgung. Und das ist ja etwas, was von außen auf Christen einwirkt. Wir haben das eben aus dem Sudan gehört ja auch, dass erleben wir in diesem Land noch nicht so hier in Deutschland, aber woanders Christen sehr wohl und sehr viel. Und man kann davon aus, oder sie werden bedroht in ihrem Glauben, weil man sie eben in ihrem Leib und Leben bedroht. Aber wenn man das auf uns bezieht, auf unsere Kultur, auf unsere Gesellschaft, vielleicht fühlen wir uns auch schon bedroht oder verfolgt, weil es die gesellschaftliche Anerkennung fehlt. Und das ist sicherlich ein Thema, was für uns auch eine Rolle spielt. Also, woran mache ich mich letztlich fest? Und ob es jetzt Versuchung oder Verfolgung ist, diese Menschen wenden sich letztlich von Jesus ab und dadurch verdorrt ihr Christenleben und es bleibt fruchtlos. Und dann gibt es die dritte Gruppe. Und da ist eigentlich nicht der Untergrund das Problem. Eigentlich ist alles gut, sondern es sind Dinge von außen, die das Problem darstellen, die der Jesus dann als Dornen bezeichnet, die Nährstoffe nehmen, die das Licht nehmen und somit Schwierigkeiten bereiten. Eigentlich ist alles gut, die Frucht könnte aufgehen, aber die Dornen verhindern das Wachstum und die Saat erstickt, weil eben das Notwendige fehlt. Und der Jesus setzt die Dornen mit drei Dingen gleich im Lukas-Evangelium. Sorgen, Reichtum, Vergnügungen. Vielleicht könnte man auch sagen, falsche Prioritäten. Es sind gerettete Menschen, aber auch sie bringen nichts zur Reife. Es sind irgendwie nur Ansätze vorhanden. Und wenn man sich diese drei Dinge anschaut, die hier Jesus mit Dornen gleichsetzt, so fällt einem vielleicht direkt eine Stelle aus dem, also mir ist es zumindest eingefallen, aus dem Matthäus-Evangelium, wenn er über Sorgen spricht. Oh, ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Da sagt er ganz klar in Matthäus 6, Vers 25, da spricht er sehr ausführlich über Sorgen und sagt, ja, wie wir damit umgehen sollen. Matthäus 6, Abvers 25. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach all diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dies benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und das alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Also da macht er nochmal sehr deutlich, das Sorgen machen das steht deinem geistlichen Wachstum entgegen. Und ich glaube, Sorgen kennen wir alle, aber es geht darum, wie wir damit umgehen, was wir, ja, auf wen wir uns fokussieren. So ähnlich wie du es eben mit dem Besen hast demonstrieren lassen. Ein weiterer Punkt, den der Herr Jesus dann nennt, ist der Reichtum oder das Streben nach Reichtum, der Wunsch nach Reichtum. Auch das kann geistliches Wachstum, Frucht bringen, erschweren oder verhindern. Auch da wieder, auch das steht vor dem Text, den wir gerade gelesen haben, sagt der Jesus sehr eindeutig etwas zu, was das angeht. Er sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das heißt, die Frage, ob ich jetzt Christ Frucht bringen kann, die hängt auch maßgeblich dann auch ab, wonach ich mich ausrichte. Und wenn meine Ausrichtung darin besteht, ich möchte Karriere machen, ich möchte möglichst viel Geld verdienen, ich möchte 3 Mercedes vor der Tür haben und ich möchte einfach viel Besitz haben, dann kannst du nicht erwarten, dass du auch geistlich auch noch wächst. Es funktioniert nicht. Es geht nicht beides. Auch wenn wir das versuchen mögen und das vielleicht noch fromm kaschieren mögen. Wobei der Jesus eben nichts gegen den Besitz an sich sagt, sondern es geht darum, wonach ich mich ausrichte, wonach ich strebe. An einer anderen Stelle sagt der Jesus sehr eindeutig, niemand kann 2 Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, also wir müssen uns schon entscheiden. Auch Paulus sagt das, dass Geldliebe eine Wurzel alles Bösen ist. Also da kommt wohl ganz viel Schlechtes bei raus. Ich lese auch das noch vor, was er Timotheus im 1. Timotheusbrief schreibt. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Der dritte Aspekt, den er Jesus nennt, Sorgen, Reichtum und dann kommen Vergnügungen des Lebens. Auch hier ein Vers, den der Jesus im Matthäus-Evangelium dazu sagt, an anderer Stelle. Da sagt er, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Das heißt, wenn ich mein Leben nur nach dem Spaßprinzip betreite und nur frage, worauf habe ich gerade Lust, was bringt mir den größten Spaß, dann wird mein geistliches Leben darunter leiden. Warum? Weil dieses Leben völlig auf das Hier und Jetzt ausgerichtet ist. Es hat überhaupt nicht die Perspektive, dass es mehr geben könnte, dass es weitergehen könnte, sondern ich lebe nur für den Augenblick. Aber mein eigentliches Leben als Christ besteht darin, was mich ausmacht, ist eine Beziehung zu Jesus zu leben. Und Thomas hat es eben auch zitiert, diesen Vers, den Paulus den Philippern schreibt. Er sagt denen, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Also da gehören wir hin, das ist unsere Heimat, nicht hier. Und wenn wir alles hier erwarten, dann passt was nicht. Und die Frage, die man sich ja stellen könnte, ist, warum lebe ich denn so einen Lebensstil überhaupt? Ja, warum lebe ich so, dass ich möglichst viel Spaß jetzt haben möchte? Und ich denke, dass ein wesentlicher Grund darin besteht, dass ich doch etwas davon erwarte. Und was erwarte ich mir letztlich davon? Ich erwarte mir davon, dass meine innere Leere gefüllt wird, dass ich ausgefüllt wird, weil ich das ja irgendwie als Leere empfinde. Also muss ich die füllen. Aber das Problem ist, und diese Erfahrung, glaube ich, jeder schon gemacht, vielleicht habe ich eine kurze, überschaubare Befriedigung, aber das geht sehr schnell wieder weg. Die Leere bleibt. Es wird nicht gefüllt. Es kann gar nicht gefüllt werden dadurch, weil es eben nicht dauerhaft ist. Und Johannes stellt in seinem Brief diesen Kontrast zwischen der Liebe Gottes und der Liebe zur Welt dar und sagt, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ne? Die Antwort auf die Frage, was kann denn meine innere Leere füllen, das kann eben nur sein, dass ich mich von der Liebe Gottes füllen lasse und nicht von anderen Dingen. Ich weiß, das klingt sehr fromm, aber es ist irgendwo der Schlüssel. Und darauf muss ich mich einlassen. Dass ich von Gott dieses Füllen erwarte. Ja, und das Problem besteht, glaube ich, zumindest wenn ich an mein Leben denke, oft darin, dass ich Gott das vielleicht gar nicht zutraue, dass er meine Leere füllt, sondern denke, das muss ich mich schon selber drum kümmern. Aber wenn ich Gott das machen lasse und ihm das zutraue und das von ihm erwarte, dann wird er das auch tun. Auch diese Erfahrung durfte ich schon machen. Der Jesus schließt dann das Gleichnis mit dem Positivbeispiel ab und sagt, Samen, der auf gute Erde fällt und der dann vielfache Frucht bringt. Und der letzte Vers, den finde ich sehr interessant, ich lese ihn nochmal vor. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Was ist ein redliches und gutes Herz? Ist ja jetzt nicht so unsere Sprache unbedingt. Deswegen habe ich mal in anderen Übersetzungen nachgeschaut. In der NEU und in der Genfer Übersetzung wird dieser Vers oder diese Worte mit aufrichtig und bereitwillig wiedergegeben. Und tatsächlich denke ich, ist das die erste Voraussetzung, damit das Wort Gottes in mir wirken kann. Aufrichtigkeit. Ich muss Ehrlichkeit in den Tag leben und nicht etwas vorgeben, was ich nicht bin. Und das macht der Jesus in einem anderen Gleichnis sehr klar deutlich, als er einen Pharisäer mit einem Zöllner vergleicht. Und der Pharisäer stellt sich hin und sagt, was bin ich ein guter Charakter, danke dafür Gott. Und der Zöllner stellt sich hin und sagt nur, dann zitiere ich jetzt den Vers aus Lukas, der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und dann schließt der Jesus dieses Gleichnis ab mit der Feststellung, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus. Also die erste Voraussetzung überhaupt, dass ich mal ehrlich bin zu mir. Ein gutes Beispiel dafür auch für einen Mann mit einem guten und redlichen Herzen oder einem aufrichtigen Herzen ist auch König David. Und wir wissen, dass das Leben von König David alles andere als fehlerlos war. Dass er viel wirklich Mist und bis hin zum Mord begangen hat, Dinge begangen hat, die wirklich nicht in Ordnung waren. Und trotzdem wird er eben als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Aber in Psalm 51 lesen wir auch, wie David immer wieder zu Gott geht. Und das schreibt er in Psalm 51, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Er war sich dessen bewusst, dass er Hilfe brauchte, dass er Vergebung brauchte. Also die Aufrichtigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Und diese Aufrichtigkeit, das betrifft natürlich den, der überhaupt erst zu Jesus kommen soll, der noch keine Beziehung zu ihm hat. Das ist der erste Schritt. Aber ich glaube, das betrifft auch uns, die wir eine Beziehung zu Jesus haben, dass wir immer wieder zu ihm hingehen und unsere Schuld vor ihm bekennen und auch sagen, ich kann es nicht von mir alleine heraus, ich schaffe das nicht alleine, dass wir Erlösung brauchen, Hilfe brauchen. Und das müssen wir als Christen genauso wie Menschen, die erst noch in diese Beziehung zu Jesus kommen. Weil wir eben in diesem Leben hier auf der Erde immer wieder sündigen. Es wird nicht der Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich perfekt. Das wird es hier auf dieser Erde nicht geben. Und ich muss mir meine Schwäche eingestehen. Und ich finde das auch bei Paulus, der bestimmt ein Vorbild im Glauben war, aber auch er musste das. Und ich finde das immer wieder ein Text, den ich sehr stark finde, der mir da auch viel Trost gibt, wo er dann sagt in 2. Korinther 12, 7 bis 10, darum, damit ich mich nicht erhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Und er, also der Herr, hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist eben eine ganz wichtige Voraussetzung, dass ich meine Schwachheit anerkenne. Und das ist die Voraussetzung für geistliches Wachstum, für Fruchtbringen. Ein weiterer interessanter Aspekt, den der Jesus in seinem Gleichnis dann sagt, dass er sagt, dass wenn man dieses Wort aufnimmt, dass man dieses Wort bewahrt, man könnte auch sagen konserviert. Und es ist ja interessant, wenn ich jetzt Samen streue, der geht ja nicht direkt auf normalerweise, sondern es braucht eine bestimmte Zeit, bis etwas keimt, bis etwas kommt. Und das kann ich auch nicht jetzt groß beschleunigen. Und zuerst sieht es ja so aus, als tut sich nichts. Ich sehe nur Erde. Ne? Ich sehe noch nicht, dass da sich etwas tut, erst nach einer gewissen Zeit. Das heißt, wenn ich Frucht bringen will als Christ, dann brauche ich Zeit und Geduld. Und das ist etwas, was wir eher nicht mehr haben, würde ich sagen, Zeit und Geduld. Zumindest habe ich den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft Dinge fordert oder angefragt werden, die sofort einen Effekt haben. Wenn ich etwas mache, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann will ich sofort einen Effekt sehen. Aber Gottes Uhren gehen einfach anders an der Stelle. Und er hat da seinen eigenen Plan, seinen eigenen Zeitplan auch. Und letztlich bewirkt er das Wachstum von Pflanzen und niemand anders. Aber was ist unsere Aufgabe dabei? Das Wort zu bewahren. Und was kann das konkret bedeuten, das Wort Gottes zu bewahren? Erstmal bedeutet es für mich, am Wort Gottes festzuhalten, auch wenn ich nicht alles sofort verstehe. Und es gibt genug Stellen, die ich nicht verstehe. Aber dann nicht sagen, nee, weiß ich nicht, das hat nur was mit der Kultur damals zu tun oder das ist jetzt nicht mehr relevant für heute, sondern es erstmal stehen lassen, es bewahren. Auch wenn es mit mir jetzt vielleicht noch nichts macht, auch wenn ich mit diesem Wort noch nichts anfangen kann. Aber das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und zwar die ganze Bibel, das ganze Wort Gottes, eben von 1. Mose bis zur Offenbarung. Und dass ich anerkenne, dass die Bibel eben nicht nur Gottes Wort enthält an manchen Stellen, sondern dass die Bibel Gottes Wort ist. Und ich glaube, wenn ich an dieser Stelle Kompromisse eingehe, wird es schwierig mit dem Fruchtbringen. Und wenn man das Wort bewahren sich nochmal genauer anschaut, ist es manchmal ganz interessant, sich Beispiele zu suchen. Und ein Beispiel, das ich gefunden habe, finden wir bei Maria, bei der Geburt Jesu. Da wird also, die Engel haben besucht, Weihnachtsgeschichte, und dann steht da dieser Text. Als sie es aber gesehen hatten, also die Hirten, machten sie das Wort bekannt, dass über dieses Kind zu ihnen geredet worden war, und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Also dieser unterstrichene Vers, Maria bewahrte das Wort. Ich glaube, die hat wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt bei Weitem nicht die Ausmaße verstanden, was das bedeutete, dass sie die Mutter des Messias geworden war. Der Engel hat ihr das schon mitgeteilt. Gabi hatte schon gesagt, wer sie ist und wer das sein sollte. Aber das heißt noch nicht, dass sie alles kapiert hatte. Aber sie hält daran fest. Sie tut das nicht zur Seite. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt würde es dann seine Wirkung tun, weil sie es bei sich bewahrt hatte. Und das ist ein ganz wichtiges, ja, ein ganz wichtiger Punkt. Wir lesen auch, dass da zwischendurch vielleicht auch mal Zweifel waren. Also zum Beispiel in Markus 3, Vers 21, da lesen wir davon, dass seine Angehörigen sogar von ihm sagen, dass Jesus von Sinnen ist. Also sie haben gesagt, das geht gar nicht mehr, was er da macht. Ja, die wollten den auch so rausholen. Und trotzdem, ja, hat Maria irgendwie an dem festgehalten, bis sie es verstanden hat, was das bedeutete, wer dieses Kind, was sie geboren hat, tatsächlich ist. Auch von Jakob lesen wir das übrigens in einem interessanten Zusammenhang, dass er das Wort bewahrte. Und zwar mit den Träumen Josefs. Und ihr wisst, die Träume Josefs, die waren auch für Jakob eine Zumutung. Dass da jemand träumt, alle verbeugen sich vor ihm. Aber da steht, er bewahrte diese Worte. Und irgendwann später, wahrscheinlich erst in seinem Lebensende, als er in Ägypten war, hat er verstanden, was diese Träume bedeuteten. Das heißt, das Wort Gottes ist immer gut und vollkommen und auch die Stellen, die wir nicht verstehen. Aber wir sollten sie eben dennoch bewahren, damit das Wort Gottes zu seiner Zeit seine Wirkung entfalten kann. Und auch diesen Vers fand ich in diesem Kontext interessant. Paulus schreibt dem Timotheus, denk über meine Worte nach, denn der Herr wird dir in all diesen Dingen das nötige Verständnis geben. Richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus aus, der von den Toten auferweckt ist und ein Nachkomme Davids war. Er ist der Inhalt der Gottesbotschaft, die mir anvertraut wurde. Das heißt, Erkenntnis hat immer zwei Teile. Also einmal die Bereitschaft, über das Ganze nachzudenken und nicht beiseite zu legen, sondern es immer wieder in seinem Kopf rumzuwälzen, darüber nachzudenken. Und dann die zweite Seite, Gott wird das nötige Verständnis geben zu seiner Zeit. Also ich muss die Bereitschaft haben, über das Wort Gottes nachzudenken, und Gott wird mir zu einer bestimmten Zeit auch Klarheit über Dinge schenken. Und ich habe auch diesen Vers noch darunter geschrieben, weil das so schön ist, finde ich, wie das Wort hier gesehen wird. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Das ist auch jemand, der Beute macht, der muss da was, ein bisschen was für investieren. Aber er hat ein Ziel und er freut sich dann darüber. Und das ist etwas, was wir auch leben sollten, was, glaube ich, eine große Voraussetzung ist dafür, dass wir Frucht bringen. Ich habe in einer Autobiografie von Arthur Wilder Smith, das war ein Chemiker, vielleicht habt ihr den mal schon gehört, ich finde, das passte sehr gut, deswegen möchte ich euch auch ein längeres Zitat von ihm in diesem Kontext mitgeben. Da schreibt er, Erkenntnisse kommen blitzschnell, wachsen aber und meist wachsen sie langsam. Wenn man nach den neu gewonnenen Erkenntnissen praktisch zu leben versucht, geschieht es gemäß meiner lebenslänglichen Erfahrung, dass Gott einem immer mehr und ergänzende Erkenntnisse dazu anvertraut. Wenn man aber schon die vorhandenen, gottgegebenen Erkenntnisse leugnet oder ihnen untreu ist, dann hört das Wachstum an Erkenntnis und Verständnis auf. Er vertraut uns nicht mehr seine Geheimnisse an. Man wächst nicht mehr in der Gnade und der Erkenntnis des Herrn. Dies sind Dies sind meine Erkenntnisse. Über 50 Jahre habe ich sie erfahren. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu, sagt die Heilige Schrift. Wer treu ist in kleinen Erkenntnissen, wird größere erhalten. Deshalb wird theologisches Studium an sich keine großen Erkenntnisse bringen. Indem man die Grunderkenntnisse der Bibel nachzuleben versucht, wachsen weitere Erkenntnisse heran. Gott vertraut mehr Weisheit an, wie es bei Daniel dem Propheten tat. Daniel war gegenüber dem Gesetz Mose und den Essenvorschriften treu. Diese Erkenntnis über das Gesetz und Diät beachtete er. Deshalb vertraut ihm Gott so viel Einsicht und Intelligenz an, dass er nach Nebukadnezars Prüfmethode als 10-mal weiser galt als alle anderen Schriftgelehrten im Lande. Das Prinzip ist heute noch gleich, so wie es im Alten Testament war. So ist es auch im Neuen Testament. Wo du einmal Klarheit hast, da handle und lebe danach, sonst wirst du deine Klarheit verlieren. Was dir aber nicht klar ist, das befiehl ihm an mit der herzlichen Bitte zu Gott um Klarheit, lies und behalte im Herzen das Wort, auch wenn du mancherlei nicht verstehst. Das andere überlege in deinem Herzen, bis Gott dir Erleuchtung schenkt. Dann kommen wir noch zum letzten Punkt, den der Jesus hier nennt, der sozusagen Frucht ermöglicht, und das ist das Ausharren. Auch das ist ein ganz wichtiges Prinzip im Neuen Testament, das Ausharren. Und beispielhaft habe ich mal eine Hebräerstelle rausgesucht, wo der Hebräerschreiber sagt, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele keinen Wohlgefallen an ihm haben. Wir sind aber nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Und Ausharren ist eben genau das Gegenteil von dieser zweiten Personengruppe, von der wir eben gehört haben, die nach etwas Widerstand verdorrt. Und Ausharren bedeutet eben dran zu bleiben, auch bei einem Widerstand kommt, nicht zurückzuweichen, keine falschen Kompromisse eingehen, eindeutig bleiben. Und deswegen lasst uns dieses Gebet von David, das er im Psalm 86 betet, zu unserem Gebet machen. Dann sagt er, weise mir Herr deinen Weg. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herzen aus, deinem Namen ehrfürcht zu begegnen. Ich will dir, Herr mein Gott, von ganzem Herzen danken. Deinen Namen möchte ich ehren für alle Zeit. Und dieses Gleichnis ist deshalb, auch wenn es so bekannt ist, immer wieder eine Anfrage auch von uns, wie wir, ja, welche Möglichkeiten wir dem Wort Gottes einräumen. Wie bereiten wir das Feld? Es ist ein Weg, wo nichts passieren kann. Es ist da viel Steine drumherum, wo nichts aufgehen kann. Sind Dornen unser Problem? Oder sorgen wir dafür, dass das Wort Gottes wirklich etwas in uns bewirken kann? Zum Schluss möchte ich noch einmal einen kurzen Gedankendreh machen, der sich auf das Säen bezieht. In dem Gleichnis, das der Jesus erzählt, wird eigentlich deutlich, dass die Tatsache, dass etwas nicht aufgeht, nie an dem Samen liegt. Der Samen ist immer gut, sondern es liegt immer im Untergrund. Und das bedeutet, dass wir als Christen einfach auch beauftragt sind, das Wort weiterzugeben und nicht aufhören. Und dass wir nicht anfangen, auf den Boden zu schauen, so nach dem Motto, ah, bei denen hat das eh keinen Zweck. Und bei denen, ach, weißt du, und die auch nicht. Also dann werden wir nie sehen, sondern wir sind nur beauftragt zu säen und nicht darüber nachzudenken, welche Wirkung es denn entfalten könnte. Paulus schreibt das was zu, schreibt dem Timotheus, ich beschwöre dich vor Gott und vor Christus Jesus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich flehe dich an vor ihm, der sichtbar wiederkommen und seine Herrschaft antreten wird. Verkündige das Wort Gottes, tritt ein dafür, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, warne und ermahne sie, verliere dabei aber nicht die Geduld und unterweise sie gründlich. Das ist unsere Aufgabe. Wir dürfen nicht aufhören, auch nicht in unserer säkularisierten Gesellschaft. Und hier ist es schwer. Aber es ist eben nicht unsere Verantwortung, ob der Same aufgeht oder nicht aufgeht. Für mich ist ein Vorbild immer die Tante von Sarah. Die leben ja unten in Süddeutschland. Und die macht immer regelmäßig Spaziergänge am Neckar. Und die spricht alle Leute an, die entgegenkommen. Und dann hat sie ein Traktat dabei, aber spricht auch mit denen und total offen. Ich denke, könnte ich gar nicht so. Aber ich finde das total krass, weil die das so wichtig ist. Für mich als Lehrer an einer christlichen Schule, ich habe es relativ einfach. Ich muss ja Andachten halten, habe ich ja schon mal gesagt. Auch da denke ich manchmal, was kann ich denen noch sagen? Und dann gucke ich in die Gesichter und denke, da tut sich nichts. Aber das ist nicht meine Verantwortung. Vielleicht tut sich doch was. Auf eine Art und Weise, die ich nicht kenne. Na, und ich will einfach dabei bleiben und immer wieder das Evangelium ausstreuen. Und wenn sie es 10-mal gehört haben, und manche haben das wahrscheinlich ein paar Mal von mir gehört, aber das ist egal, das spielt keine Rolle. Und manchmal, und diese Geschichten kennen wir auch, geht ja auch Samen auf bei Menschen, wo wir denken, boah, bei dem noch? Ne? Ich erinnere diese Geschichte vom Bibelraucher zum Beispiel, wo alle sagen würden, nee, das ist ein kaputtes Leben, das kannst du vergessen. Gott kann viel mehr tun, als wir denken. Und deshalb noch zum Schluss diese Verheißung, die ich euch mitgeben möchte. Ihr seht dieses Ackerfeld voller Frucht. Wo steht, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt, und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Und wie Regen oder Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne dass es die Erde tränkt, sie fruchtbar macht, dass alles sprießt, dass Brot zum Essen da ist und Saatgut für die nächste Saat, so ist es auch mit meinem Wort. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, führt aus, was ihm aufgetragen ist. Und deswegen lasst uns weitersehen in unserer Umgebung, da wo wir sind, damit ja, der Same aufgehen kann. Amen.